Wir hören nun die Epistel für den heutigen Sonntag, ist aufgeschrieben im ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 13. Kapitel. Liebe Gemeinde, diese Epistel ist zugleich der heutige Predigttext. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und meinen Leib dahin gebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird, das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Worte der Heiligen Schrift. Die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes beten. Amen. Liebe Gemeinde, ihr habt vorhin den Predigttext gehört, zwar unsere Epistel. Und wenn man sich das aufmerksam anhört, diese 13 Verse, ist es ein sehr umfassender, sehr tiefgründiger Predigttext. Man könnte da ganz locker eine ganze Bibelwoche gestalten und selbst die Zeit einer Bibelwoche würde sicherlich nicht vollständig ausreichen, um sich wirklich mit allen Aspekten dieses Textes zu beschäftigen. Deswegen habe ich mal zwei Verse ausgewählt, über die wir in den nächsten Minuten mal etwas gründlicher nachdenken wollen. Einmal den Vers: Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Und dann noch den letzten Vers, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe Gemeinde, wir Menschen sind so veranlagt, spätestens seit dem Turmbau zu Babel, dass wir uns vor die Christen halten, wir sind der Meinung, nichts ist uns unmöglich. Und zugegeben, in den letzten Jahrtausenden haben wir in vielen Gebieten Erfolge erzielt. Medizin beispielsweise, die durchschnittliche Lebenserwartung auf dieser Erde hier liegt doch um einige Jahre höher, als das vor Jahrhunderten der Fall war. Oder wenn wir an die Entwicklung im Transportwesen denken. Ich war vor kurzem mal spazieren beim Butterweg. Da haben sich noch vor einigen Jahrhunderten mühsam die Pferdefuhrwerke hochgequält. Später kam die Eisenbahn dazu. Und heute kann man mit Flugzeugen und Raumschiffen reisen. Oder auch die ganze Frage der Kommunikation. In früheren Zeiten, da waren ein paar Telefonzellen, ganz wenige Leute hatten im Dorf Telefon. Heutzutage Smartphone und so weiter, man ist fast immer erreichbar. Besonders auffällig ist die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, was da auf diesem Gebiet in den letzten Wochen, Monaten so abgegangen ist. Vor Jahrzehnten gab es zum Beispiel in fast jedem Dorf eine Schule, so auch in Geizdorf. Und in den früheren Schulen gab es immer so ein beliebtes Aufsatzthema, meistens nach dem Sommerferien, mein schönstes Ferienerlebnis. Und da mussten auch mal mein Vater zu diesem Thema einen Aufsatz schreiben. Mein Vater hatte einen Schulfreund, der Paul. Paul ist leider in diesem schrecklichen, furchtbaren Zweiten Weltkrieg später gefallen. Ja, und kurz vorm Abgabetermin kam der Paul zu meinem Vater und hat gesagt, Harry, hast du deinen Aufsatz schon fertig? Du kannst mir den mal kurz geben. Ich hätte da gern mal ein paar Anhaltspunkte. Ja, Ergebnis war, der Paul hat den 1:1 abgeschrieben. Jetzt haben sie den abgegeben und wenn jetzt noch eventuell die Hefte übereinander lagen, hat es natürlich der Lehrer, das war damals in Geizdorf der Herr Karl Dippner, gemerkt. Und er hat die beiden zur Rede gestellt. Paul, hast du abgeschrieben? Wie immer, es war natürlich dann niemand. Ne, Paul? Nein. Dann mein Vater, Harry, hast du abgeschrieben? Nein. Hatte dann jeder so seine Ohrfeige weg. In der heutigen Zeit gibt es da natürlich keine Ohrfeigen vor Abschreiben, aber die Folgen können durchaus noch dramatischer, einschneidender sein. Zum Beispiel, wir haben ja jetzt einen Verteidigungsminister, der Herr Pistorius. Davor waren in Abfolge drei Damen hintereinander und davor der Karl Theodor zu Guttenberg. Karl Theodor zu Guttenberg war durchaus eine charismatische Persönlichkeit, die bei vielen Anhängern der CDU, CSU gut ankam. Und da waren so in der CDU, CSU Überlegungen im Gange, den Karl Theodor zu Guttenberg so als Nachfolger für die Angela Merkel aufzubauen. Und das Bundeskanzleramt dann auch nach dem Ausscheiden der Angela Merkel weiter in CDU-CSU-Hand haben. Naja, und da macht sich ja, wenn man Ambitionen hat, ein Doktortitel ziemlich gut. Und der Karl Theodor zu Guttenberg hat da an der Universität Bayreuth eine Doktorarbeit geschrieben. Ja, und in der heutigen Zeit ist es so, dass man eine Facharbeit nicht nur in Papierform, sondern auch in digitaler Form abgeben muss. Und da werden dann mit Programmen wie zum Beispiel Splugscan getestet, ob da irgendwelche Urheberrechtsverletzungen, irgendwelche Abschreibdinge ohne Kennzeichnung vorliegen. Ergebnis, bei dem Karl Theodor zu Guttenberg waren große Teile der Arbeit abgeschrieben. Er hatte bereits im Vorwort beträchtliche Teile aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgeschrieben. Na gut, er bekam keine Ohrfeige, aber er bekam den Doktortitel aberkannt, ist dann von seinem Amt zurückgetreten und hat sich erstmal politisch so in die zweite, dritte Reihe zurückbegeben. Gut, er ist jetzt Unternehmensberater und Lobbyist. Mit solchen Programmen wie Plugscan könnte man oder kann man die Sache nachweisen. Aber jetzt ist vor einiger Zeit eine große Aufregung. Ich habe da zwar im vorletzten Ausgabe vom IDEA Spektrum geht es um künstliche Intelligenz, wenn ein Computer predigt. Und gleichzeitig auch in meiner Mathefachzeitschrift. Die Zeitschriften, so unterschiedlich die von dem Angebot sind, beschäftigen sich beide mit einem Programm. Und zwar dieses Programm heißt ChatBot, also ChatGPT. Und dieses Programm ist schon so weit ausgeprägt, dass man dann Aufträge geben kann mit diesem Programm und bestimmte Arbeiten schreiben kann. Und diese Arbeiten sind dann so angelegt, dass zum Beispiel Schreibstile bekannter Schriftsteller imitiert werden könnte. Also wenn es das schon vor 90 Jahren gegeben hätte und mein Vater und der Paul, die hätten beide Aufsätze, dann Ergebnisse rausbekommen, die verschiedenartig sind. Und da ist so ein Artikel, wenn der Computer predigen kann, nie wieder eine Predigt selbst schreiben. Technisch ist das möglich. Seit 2 Monaten ist der Chatbot GPT in den Schlagzeilen. Diese künstliche Intelligenz liefert Antworten in Sekunden. IDEA, das ist also hier die Zeitschrift, gab dem Chatbot die Aufgabe, eine Predigt zu schreiben. Sie sollte sich mit der Textstelle Matthäus 9, das Kapitel, Verse 9 bis 13 befassen. Diese Verse sind gemäß der Perikopenordnung der evangelischen Kirche am 5. Februar als Predigttext vorgesehen. Wir bekamen die Antwort. Und dieses Programm hat tatsächlich eine Predigt geschrieben. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die auf der einen Seite beeindruckt, auf der anderen Seite aber auch durchaus zu Angst führen kann. In welche Entwicklung geht es doch noch? Und sind wir schließlich diesen technischen Systemen völlig ausgeliefert, völlig abhängig davon? Inzwischen ist also der Stand so, dieses Programm kann Predigten schreiben, Aufsätze schreiben, was noch nicht funktionieren würde mit Doktorarbeiten und so, weil das mit den Quellenangaben noch nicht so funktioniert, das Quellen exakt. Zum Beispiel bei diesen Predigtschreiben hat manchmal die Bibelstellenangaben nicht so richtig funktioniert. Aber dieses Programm kann also beeindruckend vieles. Naja, wir wollen uns ja mit dem Vers beschäftigt, unser Wissen ist Stückwerk letztlich. Es scheint doch nicht so zu sein. Wenn man sich mit dieser ganzen Frage Computerzeug beschäftigt. Ein Computer gibt es erst seit reichlich 80 Jahren, also 1941 hat der deutsche Ingenieur Konrad Zuse den ersten Computer gebaut. In 1980er Jahren, da haben hier in Geilsdorf der Johannes und ich sicher zu den kleineren Kreis der Leute gehört, die schon in 1980er Jahren einen Computer hatten. Und dann habe ich mal Informatik studiert und da hat unser Professor uns in der ersten Vorlesung gefragt, was ist ein Computer? Die Antwort, die er hören wollte, ein Computer ist ein dummer Haufen Blech mit ein paar Drähten. Der Computer eigentlich ist wirklich so dumm, der kann nichts anderes als Zahlen. Und zwar im Inneren Zahlen, es gibt ja die verschiedensten Zahlensysteme, ihr kennt die römischen Zahlen. Wir haben diese indisch-arabischen Zahlen, Stellentafeln 1er, 10er, 100er und so weiter. Da war übrigens die Erfindung der Ziffer 0, war schon ein großer Schritt. Und der Computer, der verwendet ein anderes Zahlensystem, dieses binäre Zahlensystem, das Binary Digit ist, und der kennt nur 2 Ziffern, die 0 und die 1. 0, kein Strom, 1, Strom. Und mit diesen beiden Ziffern wird alles aufgebaut. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sich schreiben macht, irgendwie eine amtliche Stelle oder irgendwie, was weiß ich, seine Grundsteuererklärung oder irgendwie was an und schreibt einen Buchstaben. Wenn man denkt, ich habe jetzt ein A getippt, vor dem Computer ist das die 65. Oder das B ist die 66, das Z die große 90, ein Doppelpunkt ist der 58. Das heißt, das wird dann verschlüsselt und in so eine binäre Zahl umgewandelt. Der kann also wirklich nichts anderes als Zahlen. Das wird dann in sogenannte Bits verschlüsselt. Da fallen sehr, sehr viele Bits. Also auch wenn jetzt zum Beispiel jemand, wir haben meine ehemalige Klasse demnächst Klassentreffen und aus meiner Schulzeit in 1960er, 70er Jahren gibt es wenige Bilder. In der heutigen Zeit Smartphone, Bilder, ein Bild nach dem anderen. Auch vor dem Computer ist ein Bild nichts anderes als viele Zahlen. Ihr wisst, die Bilder, die bestehen aus Punkten, sogenannte Pixel. Und da braucht man für ein so ein Pixel 5 Zahlen. 42 Position, wenn jetzt hier mal, ob jetzt hier das Pixel oder hier, ne, wie XY-Koordinatensystem, 2 brauche ich für die Position und 3 dann für die Farbe. Weil, ihr kennt es selber vom Kunstunterricht, Frau Sellner ist da noch viel also prädestinierter, ich kann aus den Grundformen Gelb, Blau und Rot, wir Farben mischen. Computermäßig wird es mit RGB-Farben, also Rot, Gelb, Grün gemischt. Und da kann ich dann auf die Art Farben darstellen. Da brauche ich natürlich relativ viele Pixel, wenn so die Breite 1024 Bildpunkte meinetwegen über 600 hoch, sind über 600.000 Pixel bei einigermaßen auflesendes Bild und das nochmal 5, brauchen wir also so über 3 Millionen schon alleine für ein Bild. Zum Beispiel bei unserem Burgstein-Krippenspiel. Der Tobias hat Videoaufnahme gemacht, der Luis hat es bearbeitet. Das hat 10,6 Gigabyte, also 10 Milliarden 600 Millionen Byte und das nochmal 8, also über 84 Milliarden Bits hat diese Aufzeichnung. So viele Pixel. Und da ist vor kurzem, und jetzt kommen wir mal wirklich zu den Grenzen, ist in einer Astronomiezeitschrift die Frage, wann wird es mehr Bits als Atome im Weltall geben? Übrigens nochmal zu den Milliarden. Viele Leute haben wenig Zahlvorstellungen. Wenn wir jetzt uns einteilen würden, wir würden zählen bis zu einer Milliarde. Tag und Nacht. In jeder Sekunde eine Zahl. Und wenn man wegen so kleine Gruppen, ihr zählt in der ersten Stunde vom Tag, ihr in der zweiten Stunde und so weiter, immer abwechselnd, wir würden, um bis eine Milliarde zu zählen, 31 Jahre und 8 Monate brauchen. Dass man ungefähr mal die Vorstellung von einer Milliarde hat. Und das mal 1000 ist man bei einer Billion und dann mal 1000 bei einer Milliarde. Und so setzt sich das fort. Mit Übersetzung im englischsprachigen Raum ist das, was wir als Milliarde bezeichnen, als Billion, da gibt es auch Übersetzungsfehler. Und jetzt die Frage, wann wird es im Weltall mehr Bits als Atome geben? Und das ist Folgendes. Im Weltall, wir sind Erde, gehört zum Sonnensystem mit 8 Planeten. Die Erde hat eine Masse von 6 und 21 Nullen in Tonnen. Und das mal 332.000 ist die Masse der Sonne. Und circa 200 Milliarden Sonnen ist alleine unser Milchstraßensystem, unsere Galaxis. Und Milliarden von Galaxien bilden den gegenwärtig überschaubaren Kosmos. Wobei es in der Vergangenheit blickt. Und wenn wir jetzt ausgerechnet die Speicher bald noch beschleunigt und verkleinert, und man würde alles aufspeichern wollen, was so im Weltall passiert, dann müsste der Speicher, der Stick, viel größer sein als die gesamte Erde. Und das funktioniert ja nicht. Und deswegen stößt auch in der Zukunft unser Wissen an Grenzen, bleibt absolutes Stickwert. Und Predigten bilden ja immer eine logische Abfolge. Wenn wir an die Predigt vom letzten Mal denken, wurde Frau Hattlich über den Propheten Jesaja steht geschrieben, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. In dem Herrn, der kann sich alles merken, was passiert. Und wir könnten selbst in Zukunft mal nicht Raumschiffe bauen, die über Lichtgeschwindigkeit fliegen. Und was vom Andromeda-Nebel beispielsweise oder Nachbargalaxie, die ist 1,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Das Licht braucht 1,5 Millionen Jahre. Der Herr ist sofort auch dort präsent. Also in der gesamten Tiefe des Weltalls, überall. Und er ist uns absolut überlegen. Und unser Wissen ist tatsächlich nur Stückwerk. Der berühmte Erfinder Thomas Alva Edison hat mal geschrieben, Wir wissen nicht einmal ein Millionstel Prozent der Dinge. Das ist Grund zur Demut und dass wir dann anerkennen, dass wir wirklich absolut im Verhältnis zu unserem Gott wirklich sehr begrenzt sind. Damit kommen wir mal zum nächsten Bibelvers. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe Gemeinde, es war mal zu DDR-Zeiten. Und da war mal im Kulturbund ein Vortrag angekündigt zum Thema Liebe. Der Saal war voll. Es kamen vor allem auch viele junge Besucher. Und jetzt kam der Referent und der hat gesagt, also es gibt vier Arten von Liebe. Einmal die Liebe zwischen Mann und Mann, zweitens die Liebe zwischen Frau und Frau. Auf diese beiden Arten gehe ich aber nicht ein. Drittens die Liebe zwischen Mann und Frau. Aber da wissen Sie ja bestens Bescheid und kennen sich aus und das setze ich mal als bekannt voraus. Und dann gibt es noch die vierte und wichtigste Art der Liebe und das ist die Liebe zur Sowjetunion. Und da werden sich meine Ausführungen in den nächsten 2 Stunden darauf konzentrieren. Und es war so halt in der DDR-Zeit. Gut, wir haben hier gehört von bei Paulus von Liebe. Und jetzt ist, wenn wir uns so umschauen, natürlich klar, eine tiefe Liebe steht zwischen Partnern oder auch zu Kindern oder Eltern. Zum Beispiel unser Bundespräsident, der Frank-Walter Steinmeier, ist mit seiner Frau seit 1995 zusammen. Die Frau nierenkrank und 2010 kam dort eine lebensbedrohliche Situation und der Frank-Walter Steinmeier, ist nicht so öffentlich gemacht worden, wollte er nicht, der hat 2010 dann für seine Frau eine Niere gespendet und hat seiner Frau dadurch das Leben gerettet. Also zu Angehörigen ersten Grades ist eine sehr hohe Opferbereitschaft gegeben. Schauen wir, sieht es aus, wenn man jetzt Liebe zu schwierigen Menschen aufbringen soll. Oder auch zu Leuten, die man überhaupt nicht kennt. Es gab ja in der Geschichte einige prägnante Schiffsunglücke, die auch dann verfilmt worden sind oder bearbeitet. Das denkt jetzt sicherlich an die Titanic. Aber es gab mehrere, zum Beispiel in den USA in der Nacht vom 9. zum 10. August 1841, geriet der Raddampfer Erie auf der Fahrt von Buffalo nach Erie in Pennsylvania in Brand, nachdem eine Ladung von Terpentin und Farbe, die in den Kessel gelagert worden war, Feuer gefangen hatte. Dieses Ereignis wurde literarisch auch mehrfach bearbeitet, unter anderem von dem Schriftsteller Theodor Fontane, der dann das bekannte Gedicht von John Maynard geschrieben hat, wo die Schwalbe fliegt über den Eriesee, Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo. Wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann, Aushielter, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet. Er trägt die Krone. Er starb für uns, unsere Liebe sein Lohn. Also Mann, der sich hätte in ein Rettungsboot vielleicht springen können, er hat sich aber geopfert für die Passagiere. Liebe Gemeinde, in der kommenden Woche jährt sich ja seit einem Jahr dieser Kriegsbeginn, dieser schreckliche Krieg in der Ukraine. Und Liebe zu Kriegsflüchtlingen, da wurden ja auch in unserer Gemeinde Initiativen gezeigt, auch vom Walter, vom Peter und von vielen anderen Gemeindegliedern, die dort Liebe gezeigt haben. Was uns alle auch bewegt in den letzten Tagen, waren die Nachrichten über das schlimme Erdbeben in der Türkei und im Norden Syriens, wo bereits registriert über 46.500 Menschen ihr Leben verloren haben. Es gibt sicher eine Dunkelziffer und über 1 Million oder mehrere Millionen Menschen betroffen sind. Und für diese Menschen wird noch längere Zeit Hilfe, Zuwendung, Liebe erforderlich sein. Es ist auch seit ungefähr 100 Jahren das stärkste Erdbeben mit zum Beispiel vor ziemlich genau 100 Jahren, am 1. September 1923, gab es in Japan ein Erdbeben im Raum Yokohama und da haben 142.807 Menschen ihr Leben damals verloren gehabt. Immer so in Katastrophen und da ist besonders Liebe und Hilfe gefragt. Liebe Gemeinde, wie ist unser Gott? Unser Gott ist ein liebender Gott. Er liebt uns, obwohl durch seit dem Sündenfall unsere Welt von der Welt Gottes getrennt ist. Es begann ja dann, Kain erschlug schon seinen Bruder Abel. Und nach Forschung von Militärhistorikern gab es in den letzten 6000 Jahren mindestens 14.500 Kriege. Wir wenden uns immer mehr von Gott ab, zumindest in den, in Anführungsstrichen, in modernen Ländern. Die EU-Verfassung hat zum Beispiel keinen direkten Gottesbezug. Mit Gottes Schöpfung gehen wir rücksichtslos um, wenn man an Umweltzerstörungen aller Art denkt. Ein kluger Kopf war Albert Einstein. Albert Einstein glaubte an Gott. Er sagte zum Beispiel, Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft aber blind. Jedoch war Albert Einstein kein Christ. Er sagte, ich glaube nicht an einen persönlichen Gott und ich habe dies niemals geleugnet. Er konnte sich nicht vorstellen, dass ein allwissender und allmächtiger Gott Interesse an solchen in Sünde lebenden Menschen hat, wie wir sind. Und doch genau darin besteht das große Wunder. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Martin Luther legte dies in einer seiner Predigten wie folgt aus. Martin Luther predigte: Wer das glaubt, wird gewiss selig. Denn dieses Geschenk ist ja so groß, dass es den Tod und alle Sünden verschlingt. Denn aller Welt Sünden sind gegen Christus wie ein kleiner Wassertropfen gegen einen großen Brand zu richten. Wenn man diesen Schatz im Glauben annimmt, sind die Sünden verschwunden wie ein Strohhalm, der an einem großen Feuer sogleich verzehrt wird. Denn Christus nimmt sie alle hinweg. Denn hier hörst du es von Christus selbst. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das sind goldene Worte und Worte des Lebens. Gott gebe nur Gnade, dass man sie recht mit dem Herzen erfasse. Denn wer das tut, den werden weder Teufel noch Sünde oder Tod schrecken können, sondern der wird fröhlich sagen können, ich bin unerschrocken, denn ich habe Gottes Sohn, den mir Gott aus Liebe geschenkt hat. Und da steht Gottes Wort, das heilige Evangelium, das solches bezeugt. Und dein Wort, o Herr, und dein Sohn Jesus Christus werden mich nicht betrügen. Auf dies Vertrauen baue ich. Wo ich aber noch nicht stark genug bin im Glauben, da gib mir Gnade, dass ich fester glaube. Denn anders kann ich zu diesem hohen Geschenk nichts weiter tun. Amen.